Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Mir gegenüber sitzt wie die vergangenen Wochen und Jahre auch schon der Sakko. Hallo Sakko.
Hallo, das hat sich ein bisschen traurig angehört, muss ich sagen.
Vielleicht brauche ich ein bisschen Veränderung. Wir sprechen hier jede Woche über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Und diese Woche gibt es eine Mischung aus Erfahrungsbericht. Sakko war nämlich unterwegs und ich habe zwei oder drei, schauen wir mal, Zuschauer- bzw. Zuhörerfragen mitgebracht. Gerne, ihr habt das jetzt vielleicht mitbekommen, seit dem Trainergewinnungsspezial gibt es uns auch als Videopodcast. Wir sind da gerade so ein bisschen herumprobieren. Erzählt doch gerne mal, ob euch das Format taugt, ob ihr das bei YouTube schaut. Da gerne Rückmeldung geben. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Ideen, wie wir das ausbauen können. Einfach mal erzählen und uns so ein bisschen Rückmeldung geben. Sakko, lass uns direkt reinstarten. Willst du beginnen? Soll ich beginnen?
Feel free. Ich habe zwei Themen mitgebracht, über die ich gern sprechen würde. Wird mit dem ersten starten und dann einfach dem mal übergeben. Und zwar war ich ja zusammen mit unserem geschätzten Kollegen Marian bei der TSG Hoffenheim. Da war nämlich der Workshop Kinderfußball. Das letzte Mal, dass ich beim Workshop Kinderfußball war, war vor 8 Jahren, als wir beide für die TSG quasi auf dem Platz standen und referiert haben. Und jetzt, weiß nicht, einmal wohne ich nicht so weit weg und zum Zweiten ist mir aufgefallen, dass ich echt schon länger nicht mehr, außer auf den, also auf dem ITK, wo wir zusammen waren, vom Internationalen Trainerkongress, kommen wir selbst kaum noch zum Teilnehmen an solchen Veranstaltungen, weil wir einfach selber oft Workshops haben mit Vereinen, die dann genau in diese Zeiten fallen, wo wir sonst irgendwie teilnehmen würden. Ja, deswegen habe ich mich gefreut, weil es auch ein Donnerstag war unter der Woche und dafür kamen auch wirklich sehr viele Menschen. Für alle, die es nicht wissen, die TSG veranstaltet einmal im Jahr diesen Workshop Kinderfußball für einen kleinen Unkostenbeitrag, der aber total im Verhältnis steht auch zu dem, was man so bekommt. Also man bekommt Wasser, so viel man will. Man bekommt am Anfang Kaffee, Brezeln, man bekommt Mittagessen. Das ist alles in den Kosten dabei. Das ist echt top. Und wie gesagt, kamen super viele Menschen dafür, dass es ein Donnerstag war. Ich glaube, am Ende waren es 500 Teilnehmer oder was. Zum Thema, diesjähriges Thema waren Small-Sided Games. Ist jetzt kein super innovatives Thema, würde ich sagen, aber auch im Rahmen der großen DFB-Trainingsphilosophie-Offensive trifft es mit Sicherheit irgendwo den Zeitgeist, wo es hingehen soll, weg von großen Spielformen hin zu kleinen, nicht nur im Wettkampfbereich, sondern auch im Training. Auch was das wir jetzt selber ja auch schon seit Firmengründung vor 8 Jahren propagieren und sich bei uns auf der Plattform findet. Ich möchte gar nicht so in Summe auf das Programm eingehen, sondern nur auf einen einzelnen Punkt. Und das war Jimmy Lukasen. Bei Lukasen läutet es dem einen oder anderen schon, weil da wird sich gefragt, hey, habt ihr nicht mal was mit Lukasen gemacht? Ja, korrekt. Ich wurde auch vor Ort öfter darauf angesprochen. Sein Papa ist Marcel Lukasen und mit dem haben wir schon eine Webinarreihe durchgeführt, wo wir wirklich tief in taktische Themen eingestiegen sind und der selber auch eine Koryphäe einfach in der Nachwuchsförderung ist. Und das ist sein Sohn und der arbeitet jetzt, nachdem er lange bei Mönchengladbach war, für Feyenoord Rotterdam. Und er hat eine hybride Spielform mitgebracht, wie sie es dort einfach super häufig spielen oder zumindest auch eher im Training an sehr speziellen Trainingstagen ist immer klar, okay, so bauen wir die Trainingswoche auf und hier spielen wir diese hybriden Formen. Hybrid heißt, es ist vor der eigentlichen Aktion in der Spielform, beispielsweise ein 1 gegen 1 oder ein 2 gegen 2 oder ein Überzahlspiel, ist noch ein technisches Element vorgeschaltet. Das bedeutet, das Spiel fängt beispielsweise an mit, stellen uns das normale Spielfeld vor, also ein kleines Spielfeld, irgendwie, keine Ahnung, 20 auf 10 Meter, mit jeweils einem Tor auf beiden Seiten und das Spiel startet in gegenüberliegenden Ecken. Und da gibt es eine kurze Passfolge, die gespielt werden muss. Heißt, es wird einer angespielt, der muss ihn klatschen lassen, dann wird ein Ball nach vorne gespielt zu einem Spieler, der dreht auf. Und das passiert auf beiden Seiten quasi gleichzeitig und parallel. Und wer von den beiden zuerst ein Tor schießt, der wird belohnt, weil dann der nächste Spieler zum Beispiel eindribbelt mit Ball und dann spielen die 2-1 gegen den verbleibenden Verteidiger. Heißt, ich finde es deswegen so spannend, weil es so ein bisschen die Debatte beenden kann, ey, worauf stehen wir? Also machen wir jetzt isolierte Technikformen und das ist das einzig Wahre, sonst lernen die Kinder nichts. Versus es geht nur in Spielform und hör auf mit deinem Technikschleifen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde, man kann dann ganz oft nicht alle abholen, weil sich so Mauern bilden und die, die nicht überzeugt werden wollen, die lassen sich auch nicht überzeugen. Und hier kannst du was einbauen, wo du sagst, okay, wir haben hier diesen technischen Part isoliert, in Anführungszeichen, aber zumindest mit dem Zeitdruck und der Belohnung. Bedeutet, wenn ihr das schneller durchspielt, diesen technischen Part, als die andere Seite, dann werdet ihr in der darauf folgenden Spielform belohnt. Und ich finde, das sieht man da wirklich sehr gut, dass die Spieler unter Druck setzt. Also, dass selbst einfache technische Folgen, und das war jetzt die U13 oder U12 von der TSG Hoffenheim, die da die Demo-Mannschaft war, und die haben sich dann hier und da schwer getan, das durchzuspielen, einfach weil du auch weißt, okay, wir müssen uns beeilen, weil sonst bin ich gleich derjenige, der verteidigen muss. Und das kann ich mir sehr, sehr gut auch im Breitensport vorstellen. Also das funktioniert auch mit einer F-Jugend, dass ich da vielleicht irgendeine, wie so ein Steilklatschpass habe und dann erst das 1-gegen-1 gespielt wird. Dadurch bekommt dieser Technikpart einfach eine Gewichtung und ein unmittelbares Feedback. Es macht Sinn, sich da zu konzentrieren. Es macht Sinn, einen festen Pass zu spielen. Es macht Sinn, den Ball in die Bewegung mitzunehmen. Alles, was ich sonst irgendwie so konstruieren muss und mit, also verbal ja einführen und einfordern muss, habe ich hier automatisch drin, weil es eine Belohnung dafür gibt. Und das finde ich echt cool. Also hybride Spielform. Wir haben sowas Ähnliches bei uns auf der Plattform. Da haben wir es aber von Spielform zu Spielform. 2-gegen-1 Wettrennen zum Beispiel heißt die Form bei uns. Heißt, wer da zuerst im 2-gegen-1 ein Tor schießt, bekommt eine Belohnungsaktion danach. Das ist Spielform, Belohnung, Spielform. Und hier ist es Technikform, Belohnung, Spielform. Finde ich, wie gesagt, einen einfach etwas frischeren Blick auf die Dinge, wird in Deutschland so, finde ich, kaum gespielt. Kennst du nur bei einem Verein, wo ich es mal gesehen habe, zwar in Leipzig. Da habe ich solche Formen gesehen und auch Gespräche geführt in die Richtung, wo das Thema war. Aber sonst sieht man das super wenig und auf jeden Fall wenig auf den vielen Plätzen von nicht LZ-Verein. Genau. Das wollte ich mitbringen als kleinen inhaltlichen Input, dass wir sagen, okay, vielleicht, liebe Leute, gerne mal eine hybride Spielform ausprobieren. Bedeutet, sich überlegen, anstatt dass der einfach losdribbelt von seinem Hütchen ins 1-gegen-1, könnte ich mir überlegen, okay, was könnten wir hier spielen an, selbst wenn es nur ein Pass ist. Also der eine Spieler von da, wo er losdribbeln würde, steht da weiterhin und die anderen schiebe ich einfach 10 Meter nach hinten und dann geht's los mit einem Pass auf diesen Spieler, der macht den ersten Kontakt ins Feld und dann geht die Spielform erst los. Könnte einfach nochmal einen anderen Touch geben, ohne dass ich viel Orga-Aufwand habe.
Ich nutze das auch bei meiner Mannschaft tatsächlich, dass ich da mal viel mit Steil-Klatsch-Aktionen beginne und ich quasi tief anspiele, der lässt klatschen und dann wird daraus ein 3-gegen-3, 2-gegen-2, doppelter 16er, wie auch immer. Finde ich auch, kommt sehr gut an, weil du auch mehr Leute einfach damit beschäftigst und die Leute nicht einfach nur alle drei gleichzeitig reinlaufen, sondern du auch so ein bisschen andere Winkel und andere Verhaltensweisen hast. Sehr spannend. Ich steige mal ein mit der ersten Zuschauerfrage.
Ja.
Und zwar, hallo AF-Team, erstmal Lob an... Erstmal Lob.
Punkt.
Hallo, Advanced Football. Erstmal Lob an eure Arbeit. Klasse Arbeit. Vielleicht ein Thema für euren Podcast. Wir haben bei uns folgendes Problem. Sobald ich als Cheftrainer mal nicht zum Training kann und meine Co-Trainer in Anführungszeichen übernehmen, sind die Jungs wesentlich undisziplinierter. Ein Junge hat das so beschrieben, dass ich der Klassenlehrer bin, da reißen sich alle zusammen und die beiden Co-Trainer sind die Vertretungslehrer. Da kann man dann frei trainen, in Anführungszeichen. Wie können wir dem Problem entgegentreten? Habt ihr vielleicht Lösungsansätze? Da bin ich jetzt mal gespannt.
Okay, lasst mir den Vortritt.
Also ich kenne das Problem.
Also, kennst du das auch? Ich überlege gerade an unsere Situation auch, wo wir zu zweit als Trainer waren.
Ich würde schon sagen, dass ich behaupte, in 9 von 10 Breitensportmannschaften ist es egal, ob auch Herren- oder Kinderfußball, solange du nicht im Leistungszentrumskontext bist. Und darauf möchte ich nämlich hinaus. Was Grundlage dafür sein muss, sollte in jedem Training, sind gewisse Verhaltensweisen. Und was hier mit Freitrainen gemeint ist, weiß ich nicht ganz genau, vielleicht aufs Verhalten bezogen. Das bedeutet ja nicht, dass ich mich in einem rechtsfreien Raum bewege, nur weil der Cheftrainer nicht da ist. Heißt im Umkehrschluss, ich muss klare Verbindlichkeiten im Training haben, wie ein Training abläuft. Also das geht los bei, ich lege mein Trinken dahin, meinen Ball hole ich mir dort, ich sage meinem Trainer Hallo, indem ich das so und so mache. Und die Übungen laufen auch immer nach einem ähnlichen Schema ab. Es ist klar, wir haben eine Übung, dann gibt es aber auch eine Pause, wo sie 1 Minute, 2 Minuten ihr Zeug selber machen können, was auch immer. Also die grundsätzliche Herangehensweise ans Training sollte sich nicht ändern, der Rahmen sollte immer gleich bleiben und dass dann vielleicht bei der einen oder anderen Übung eine andere Intensität da ist, wie wenn halt die maximale Respektperson da ist und ich auch, je älter ich werde, desto eher der natürlich auch entscheidet, wer spielt am Wochenende und wer nicht, das ist einfach ein Riesenfaktor, das muss man einfach sagen, dann kann ich verstehen, dass das so ein bisschen abnimmt, aber grundsätzlich sollte man versuchen, diesen Verhaltensrahmen, ohne dass die frei drehen können, in Anführungszeichen zu schaffen, dass man das hinbekommt, dass das erstmal gegeben ist.
Ja, ich denke an meine Zeit jetzt auch im Leistungszentrum zurück, da war es auch so und ich glaube, es geht ganz viel um die Rolle, die man einnimmt. Und ich hatte es auch schon mal in der Folge erwähnt, dieses so Co-Trainer sein sorgt oft dafür, weil die Verantwortung für sowas wie du spielst am Wochenende, du spielst nicht, zumindest von den Kindern nicht so wahrgenommen wird, als ob du jetzt derjenige bist, der ihnen Spielzeiten verwehrt zum Beispiel, sondern dass das ja eher dem Cheftrainer zugeordnet wird. Und dass die Rolle dadurch eine andere ist, bedeutet, wir haben in der Regel engeren Draht zu den Kindern. Die sind dem Co-Trainer gegenüber ja auch häufig offener, was so Probleme oder Konflikte in der Mannschaft angehen, und die zu kommunizieren. Damit würdest du jetzt nicht zum Cheftrainer, zum Haupttrainer laufen und ihm das erzählen, sondern es ist typischerweise dieser Co-Trainer, der ein auf der Skala eher ein freundschaftlicheres Verhältnis hat im Vergleich zum Cheftrainer, der sehr stark autoritär dann unterwegs ist. Also ich glaube, das sind so klassische Rollenverteilungen, wie wir sie haben. Nennst es genau das, was du beschreibst. Also dieses, der Cheftrainer ist da und derjenige, der die Rolle sonst inne hat, eher freundschaftlich zu sein, der möchte dann ein Training durchziehen, das den Stil hat des Cheftrainers. Und ich glaube, da kommt dann viel Konflikt zustande. Also ich möchte dann, also ich spreche da auch aus Erfahrung, ich möchte dann, dass mein Training so abläuft, auch so diszipliniert abläuft, wie das, was ich kenne, wenn der Cheftrainer da ist und ich Co-Trainer bin. Da würde ich sagen, ist schon ein bisschen das Problem, weil ich glaube, muss gar nicht der Anspruch sein. Also es muss gar nicht so sein, dass das Training genau so abläuft, sondern es darf auch ein anderes Training sein und trotzdem gut sein.
Ja, aber du sprichst genau das an, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also du nennst es Disziplin. Disziplin ist ja was, das ist gegeben durch den Rahmen an Regeln.
Ja, ja, nee, das meine ich ja. Also, das wäre mal ein Folgesatz gewesen. Es darf auch ein anderes Training sein, was vielleicht so die Grundstimmung angeht. Weil ich erinnere mich auch meine Trainingseinheiten, die ich quasi in Abwesenheit des Cheftrainers übernommen habe, wo die Stimmung lockerer war. gelöster. Und das meine ich nicht nur negativ, sondern auch positiv. Und denen den Rahmen zu geben von, die Spieler haben weniger Angst vor Fehlern, trauen sich mehr zu und dadurch verändern sich Verhaltensweisen zu dem, wie ich es sonst kenne. Ich bin aber bei dir, dass natürlich der Rahmen der ist, unser Training hat eine Trainingsatmosphäre und die beschreiben wir durch. Wenn der Trainer was erklärt, dann halten alle anderen die Klappe. Wenn jemand Antworten gibt, dann halten auch alle anderen, inklusive Trainer, die Klappe. So diese Themen, die ein gutes Training als Fundament erst möglich machen, die bleiben unangetastet. Und trotzdem glaube ich aber, dass nur weil dreimal mehr gelacht wird in diesem Training, ist es quasi nicht automatisch ein schlechtes Training. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen drauf gucken, wie diese Bewertung zustande kommt. Also die Kinder drehen durch, wäre die Frage, okay, brechen sie eine von unseren vier goldenen Regeln, die wir festgelegt haben, die gutes Training ausmachen? Dann haben wir ein Problem, weil dann geht's einfach nicht. Oder ist es, nee, die halten sich schon an die Regeln, aber. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen genauer hingucken, was heißt dieses aber. Probieren die mehr aus, dribbeln die mehr, tricksen die mehr und das nehme ich dann als ungehorsam wahr oder so, jetzt hört auch mal auf mit dem Scheiß. Ja, das aber ich bin voll bei dir, du brauchst den klaren Rahmen.
Ein weiterer Aspekt ist ja durchaus, also was mir dann oft auffällt, der Co-Trainer, selbst wenn es einen Haupttrainer gibt, ist oft derjenige, wenn beide da sind, der halt gar nichts macht. Und das ist natürlich auch problematisch. Wenn ich halt 8 Wochen lang als Co-Trainer nur dabei stehe und nicht den Mund aufmache, keine Übung anleite und vielleicht auch mal nicht mahnend beziehungsweise auch mal disziplinarisch involviert bin, ja, woher soll das dann kommen? Also vor allem im Kinderbereich, woher soll dann auch diese Akzeptanz kommen? Ja, dann fange ich ja quasi bei null an und dann sofort zu erwarten, nur qua meines Amtes als Co-Trainer eine gewisse Akzeptanz. Das funktioniert ab einem gewissen Alter. Nochmal, wenn es darum geht, wer spielt am Wochenende auf dem Großfeld, dann würde das auch bei einem Co-Trainer funktionieren, wenn der das Training macht. Ja. Bei Kindern, die denken aber nicht so weit, sondern die sehen halt, naja, hier spricht immer nur einer seit Wochen und der andere, der ist halt da. Vielleicht sage ich dem gar nicht mal so richtig Hallo, weil ich ein bisschen Angst vor dem habe. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der spricht nie mit mir. Da muss ich halt versuchen, den anderen schon ein bisschen mehr zu involvieren und dann macht er halt eine Form pro Training zum Beispiel. Oder der ist derjenige, der dazu zuständig ist, mit den Kindern einzeln zu sprechen. Da einfach vorher schon die Kommunikation ein bisschen besser aufbauen.
Cool. Nächste Frage? Oder soll ich?
Erfahrungsbericht von dir.
Ah, okay. Ich war letztes Wochenende in Brandenburg, eine Stunde westlich von Berlin war das, an der Havel gelegen, bei Alemannia Forde. Ein kleiner Verein, der aktuell Jugendmannschaften hat, Bambini, F-Jugend, E-Jugend und eine zusammengeschusterte D-Jugend, wo einige E-Jugendspieler aushelfen müssen. Das ist die Ausgangssituation des Clubs. Was sie aber haben, sind einige sehr ambitionierte, engagierte Coaches, die da sich, wie es häufig ist, dann über alle Maßen hinweg für den Verein engagieren. Einer davon war der Florian, der unsere Inhalte liebt, suchtet, im Training anwendet und der dafür gesorgt hat, dass dann ich für den Workshop vor Ort kommen kann. Und dann waren einige Trainer, die auch noch nicht so lange da sind, Trainerinnen, Papas, die quasi erst vor kurzem eingestiegen sind. Das war eigentlich eine ganz coole Runde. Ich glaube, das ist auch das schönste Vereinsheim, in dem ich bisher war, weil das direkt an der Havel liegt. Also du guckst dann aufs Wasser da. Also wir hatten einen Theorievortrag und dann draußen siehst du, wie einer Fische fängt. Das hat schon irgendwie was. Kunstrasen sogar. Also echt cool. Also von den Bedingungen einfach nur eine richtig schöne Sache. Und dann sind wir so ein bisschen durchgegangen, es ging um Trainingsplanung, also der Workshop selber war für uns, okay, was ist eigentlich gutes Kinder- und Jugendtraining, warum, wie muss das sein und was sind eigentlich die Ziele auch, weil bei denen ist ja ganz klar, das Ziel muss sein, dass wir nächstes Jahr eine D-Jugend stellen können und in 3 Jahren eine C-Jugend stellen können. Alles andere ist scheißegal, hat es nochmal so eingeordnet auch, also Ligen, Siege, was auch immer, das spielt keine Rolle. Fand es da nochmal besonders interessant. Ich kam an, dann am Platz, die Kinder waren auch schon da und die hatten ihre Sammelkarten dabei. Also das waren so Paninis und aber auch diese Magitex-Karten oder sowas, also was heutzutage dann irgendwie bei denen in ist. Und damit haben sie sich dann auseinandergesetzt und beschäftigt. Und die hatten ein Camp da vor kurzem und da haben sie als, also der Verein so als Geschenk, so eine volle Tüte voller so Karten bekommen, weil die auch während des Camps immer wieder ausgeteilt worden sind. Und dann haben die als Verein und der Florian hat dafür gesorgt, dass quasi in verschiedenen Spielformen und wenn die so Level-Schießen machen und sowas, dass der Gewinner so ein Kartenset bekommt. Ja. Das fand ich schon mega cool, weil du natürlich die Kids genau da abholst, wo sie sind. So, die haben 100% Bock auf diese Sammelkarten. Dann nutzt es doch für dein Training. Da gibt's einmal im Monat wird halt der Turniersieger gekürt oder was, wenn du die Abschlussspiele zusammenzählst oder du machst Challenges, wie auch immer. Aber dass du dann sowas hast, um die einfach bei Laune zu halten, weil das ist ja für einen Verein in der Situation, der dann oben raus keine Mannschaft mehr hat, das Allerwichtigste, dass alle weitermachen. Das heißt, das Leistungsvermögen oder das Potenzial spielt sowas von keine Rolle. Und das machen sie echt cool. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, dort, was mir, also da habe ich mir gedacht, okay, Florian, du bist da tatsächlich wieder eine Stufe weiter als ich. Es ging um Trainingsplanung. Die Frage war in die Runde, wie plant ihr euer Training aktuell? Da gab es so die verschiedenen Antworten, dass man so vom Spiel ausgeht, was war mein Eindruck vom Wochenende oder ich habe halt Themen, die ich abarbeiten will, dann plane ich so meine Wochen. Und er hat gesagt, dass er über die Nutzen-App zur Erfassung der Teilnehmeranzahl, und dann guckt er an dem Tag rein, wie viel sind es denn, die sich für heute dann jetzt final angemeldet haben, weil die haben eine Regelung mit den Eltern, bis wann quasi die Meldung kommen muss. Und dann überlegt er sich, okay, mit dieser Anzahl an Kindern, welche Übungen muss ich spielen, um maximale Aktivität und Dynamik zu haben? Das war's. Er plant keinen Schwerpunkt, er plant keine Woche, die irgendwie inhaltlich zusammensteckt. Das spielt keine Rolle. Er ist eigentlich, finde ich, das Paradebeispiel für mach's nicht so kompliziert. Okay, heute habe ich 14 Kids, dann gucke ich auf der Plattform, also schaut dann bei uns auf der Videoplattform, welche Übungen muss ich spielen, damit es mit 14 Kindern richtig fetzt. Dass sie möglichst viel in Bewegung sind, möglichst viele Aktionen haben. Und dann spielt er die, der steckt die halt einfach irgendwie zusammen, in der Regel nach der Trainingsstruktur und das war's. Da denke ich mir auch so, er macht wahrscheinlich eins der Top 2% Trainingseinheiten für diese Altersstufe in Deutschland und investiert nicht so viel Zeit wie viele andere, die es dann durchperiodisieren und durchplanen und durchtakten und was machen wir heute und Trainingsschwerpunkt und dann werden die Kinder vollgequatscht vorm Training, heute geht's um. Nö. Heute geht's darum, dass das Training wieder ballert, dass es jedem Bock macht hier und jeder Gas gibt. Und das war's. Dafür habe ich mir ein paar Übungen überlegt. Fand ich irgendwie.
Also du tust so überrascht, das mache ich aber in Teilen tatsächlich auch.
Ja, du bist geilster Coach. Beste, ja, also und dann gucke ich mir euer Spiel an.
Das Ding ist, ich mache das tatsächlich auch, weil du einfach irgendwann Abstriche machen musst und es schon notwendig ist, dass du als Trainer halt auf deine Intensitäts- und Bewegungszeiten kommst. Also ich würde jetzt behaupten, dass mehr Trainer, als man denkt, das so machen und das jetzt keine Ausnahme ist, was der Florian. Klar, natürlich die Leute, die sich bei uns melden und die Fragen.
Du kannst mir doch nicht sagen, Josh, dass du vollständig auf Schwerpunkte verzichtest.
Nein, sag ich ja nicht. Manchmal mache ich das auch. Und ich glaube, dass ein Großteil der Trainer das ähnlich tut, weil die Leute, die sich bei uns melden, die sagen, hey, wie kann ich thematisch Schwerpunkt XY aufbauen? Das ist ja, also ist ja noch kleinerer Prozentsatz. Und ich sage, sehr viele Trainer, die sich dann nicht bei uns melden, machen das auf diese Art und Weise, dass sie sagen, okay, ich habe 13 Kinder, habe 2 Torhüter, 2 große Tore. Was kann ich jetzt hier an möglichst viel Bewegungszeit anwenden?
Das glaube ich nicht. Also tatsächlich glaube ich das nicht, sonst hätten wir ja die Probleme, die wir, und auch, wenn du dir die Trainingseinheiten anguckst, die wir so sehen auf den Plätzen, da kannst du mir doch nicht sagen, dass die Leute rangehen mit der Prämisse, so ich will die Kinder jetzt sehr viel bewegen. Sondern da geht es darum, da wird ein Schwerpunkt durchgezogen und reingeballert in die. Also dann.
Ich glaube, ein größerer Teil macht es. Also nicht im Sinne von 50%, sondern es gibt einige und nicht nur, so wie du sagst, 2% bei Florian,
die das machen. Nee, ich habe gesagt, 2% Trainingsqualität. Nicht nur 2% aller Coaches machen das, sondern mit diesem Ansatz und mit diesem Vorgehen sorgt es dafür, dass das Training stattfindet in der Qualität, wo ich sage, das ist top, top, top. Weil ich glaube, dass das viel zu wenig Beachtung findet, dass wir sagen, wir haben maximale Bewegungszeit und maximale Intensität innerhalb dieser Bewegungszeit. Ich kann mich an wenig Gespräche erinnern oder Beobachtungen auf Trainingsplätzen, wo ich das Gefühl hatte, dass das im Vordergrund steht.
Vielleicht, weil du die Frage noch nicht so oft gestellt hast. Mach doch in Zukunft mal, wenn du mit Trainern sprichst, die du auch noch nicht kennst oder auch in Workshops, wer von euch plant sein Training so, dass mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Kinder bewegt und nicht groß rumräumen muss, kann, darf, soll? Das vielleicht mal als kleine Anregung.
Okay, machst du auch mal und dann vergleich
ich auch mal.
Frag dir da 10 Trainer. Oder wir können hier gerne auch unsere Zuhörer wieder auffordern und sagen, geht ihr in die Trainingsplanung vollständig ohne Trainingsschwerpunkt, also ohne inhaltlichen Schwerpunkt? Oder würdet ihr sagen, mehr Trainingseinheiten haben für euch erstmal einen inhaltlichen Schwerpunkt und dann wähle ich Übungen aus, die von mir aus gerne Aktivitätszeit und Intensität gewährleisten. Aber quasi, was kommt zuerst? Kommt zuerst Schwerpunkt oder kommt zuerst Aktivität? Das würde mich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal interessieren.
Hey, ein mögliches Thema für einen Podcast, zu dem mich eure Meinung interessieren würde, taktische Fouls im Jugendfußball. Wir sehen mittlerweile häufiger, dass Spieler am Trikot gezogen werden und der Spielfluss unterbunden wird. Jungschiedsrichter sind überfordert, sehen es nicht und wenn, wird es nicht nennenswert geahndet. Man hat den Eindruck, dass den Spielern dieses Verhalten antrainiert wird, in Anführungszeichen. Gehört das zum Fußball dazu? Sollte man seinen Spielern so etwas mitgeben? Persönlich finde ich das mindestens fragwürdig, Kindern und Jugendlichen so etwas zu animieren.
Okay. Ich meine, taktisches Foul per Definition ist dann erstmal eine gelbe Karte. Und im Jugend- oder Kinderfußball das Pendant zu einer gelben Karte im Erwachsenenfußball. Was auch immer das ist, dann ist eine Zeitstrafe oder gleich ein Platzverweis, weiß man ja nicht. Deswegen, das Verhalten hat ja schon eine klar definierte Konsequenz. Und es ist ja eine Verwarnung. Also keine Ermahnung, sondern eine Verwarnung. Und wenn der Spieler das zweimal macht im Spiel, dann ist er raus. Und seine Mannschaft in Unterzahl. Ich finde das schon sehr klar geregelt. Und daher wird mich das gar nicht so sehr stören. In dem Fall stört er tatsächlich die laxe Handhabe der Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, zu sagen, das war jetzt ein taktisches Foul. Der ballert den um, weil er alleine der läuft alleine aufs Tor zu und von hinten kommt er gerade so ran und zieht ihn am Trikot und der fällt zu Boden. Und dann gibt's einfach nur einen Freistoß. Und wenn es dreimal im Spiel vorkommt, dann wäre ich gefrustet. Ich schon auch sagen würde, okay, wir haben ein Regelwerk definiert und solche Situationen sind eine Verwarnung. Du musst dem Spieler eine gelbe Karte zeigen. Und wenn es der gleiche Spieler nochmal macht, dann hat er eine rote Karte sich verdient. Das zu trainieren und das Gefühl hatte ich auch schon, dass manche Mannschaften das machen. Und ich glaube, also noch unnötiger kannst du Trainingszeit nicht verballern, als dass du sowas vielleicht gezielt wirklich versuchst zu trainieren. Und ich frage mich auch, was für 12-Jährige du da erziehst, dass du sagst, in so einer Situation ist es dann notwendig.
Ich weiß, dass der Trainer, der das gefragt hat, keine 12-Jährigen trainiert, sondern 15, 16, 17-Jährige. Also
okay.
Großfeld, Fußball mit gewissen Ambitionen. Und da ist ja natürlich die Frage, also anderes Beispiel, das vielleicht nicht ganz so krass ist wie das taktische Foul, ist diese Thematik, ich gehe ins 1 gegen 1 und plötzlich wird aus dem 1 gegen 1 wird ein 1 gegen 3 und ich bin irgendwann an der Auslinie und irgendwann bin ich Richtung Eckfahne unterwegs, weil ich es nicht geschafft habe, im Rücken vom Gegner zu kommen. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in das 1 gegen 3 oder erkenne ich die Situation früh genug in Strafraumnähe, mache einen langen Kontakt, fädel hinten mein Bein ein und lass mich faulen. So, weil das halt cleverer ist als ein 1 gegen 3 mit Rücken zum gegnerischen Tor und drei Leute sind mir hinterher. Zieh quasi das Foul
ziehen. Ach so, so ein Foul ziehen, okay.
Ein Foul ziehen. Geht ja in eine ähnliche Richtung. So, ist das was, das man thematisieren sollte, weil das zum Sportspiel Fußball dazugehört? Und wenn es halt kein Foul ist, dann in der idealen Welt, dann ahndet es der Schiedsrichter nicht? Oder sagt man nein, man sollte sich auf die spielerische Komponente eines Spiels konzentrieren?
Also ich würde mich fragen, wovon hat der Spieler langfristig mehr? Und ich glaube, wenn wir jetzt über Nachwuchsfußball sprechen, wo das Ergebnis keine Rolle spielt, dann wird es dem Jugendlichen, über den wir jetzt ja sprechen, glaube ich, besser tun, wenn er versucht, so eine Situation zu lösen. Aber wenn er da, wenn wir den 100-mal da durchjagen durch dieses 1 gegen 2, kommt da vielleicht irgendwann ein herausragend guter Dribbler heraus. Oder ich erinnere mich an eine Situation von deinem Spiel am Wochenende, dass ein Spieler auch in dieses Dribbling geht, lange den Ball hält und die anderen rufen und schreien, dass sie doch bitte den Ball abspielen soll. Auch sowas zu lernen, also weißt du, das, was du sagst, weil er es nicht geschafft hat, in den Rücken des Gegners zu kommen. Genau da würde ich doch ansetzen. Also das wird doch Sinn machen, mit dem zu thematisieren, warum bist du schon wieder im 1 gegen 3 gelandet? Warum stehst du mit Rücken zum Tor an der Eckfahne jetzt? Das ist ja eine Situation, in die wir gar nicht wollen. Anstatt zu sagen, wir machen das Beste aus dieser beschissenen Situation, indem du jetzt ein Foul ziehst. Ja, also ich würde es argumentieren mit, was bringt dem Spieler zukünftig am meisten? Und das ist sicher nicht zu lernen, wie man Fouls zieht. Also das kann er auch dann, wenn er 20 ist, kannst du das dem immer noch erklären. Da hast du keine Zeit verloren. Aber wenn er 20 ist, machst du aus dem wahrscheinlich keinen hervorragenden 1 gegen 1 Spieler mehr, wenn nicht die Anlage da ist. Was denkst du aus deiner Sicht als Erwachsenencoach? Ich meine, gibt doch bestimmt Situationen, wo du sagst, hey, ja, du Hampelmann, wieso?
Das Thema Foulziehen ist ein großes Thema bei uns. Hängt tatsächlich auch mit der Qualität der Schiedsrichter zusammen, weil es halt vogelwild ist teilweise. Taktische Fouls sehe ich jetzt, musste ich glaube ich noch nicht thematisieren so richtig. Es ist eher dieses Thema Foul ziehen und da glaube ich schon, dass das irgendwie sinnvoll ist in gewissen Bereichen und Zonen und in gewissen Situationen, sollte aber auch schon irgendwie das letzte Mittel sein. Und so wie es der Fragende schreibt, Jugendschiedsrichter sind überfordert, sehen es nicht und wenn, wird es nicht nennenswert geahndet. Das ist tatsächlich schon auch ein Eindruck, den ich habe, dass es nicht nennenswert geahndet wird. Also Aktionen halt falsch eingeschätzt werden und ist auch völlig klar, so beschissen wie die Spielleistung ist, die wir als Mannschaft oder auch er mit seiner Mannschaft hat, so beschissen ist natürlich auch die Schiedsrichterleistung. Ich kann ja nicht Bundesliga-Niveau erwarten, aber halt Jugendleistungsstaffel 18 spielen. Also das wäre irgendwie unfair, kann ja der Schiedsrichter genauso sagen. Ja, wäre auch meine Antwort immer als Schiedsrichter, wenn jemand kommen würde, wie wäre es, wenn du dich erstmal darauf konzentrierst, den Ball zu stoppen, anstatt mir zu sagen, wie ich das Ding pfeifen soll. Deshalb schwieriges Thema, aber ich glaube, so wie du sagst, man sollte das so ein bisschen sich auf andere Sachen fokussieren. Obwohl ich natürlich verstehe, dass es ein sehr sehr exemplarisches und sehr greifbares Thema ist, das wahrscheinlich auch sehr, sehr oft einfach zu Problemen führt.
Cool, Info. Super. Eine Frage haben wir noch, oder?
Eine Frage haben wir noch, aber die ist ellenlang. Die machen wir heute nicht mehr, weil wir schon 33 Minuten haben. Die gibt es beim nächsten Mal von Patrick. Und da geht's um 12 Feldspieler plus 2 Torhüter bei 2 Trainingseinheiten, ein Rundenspiel und regelmäßigen Zusatzleistungsvergleichen. Ist das zu viel? Aber das kommt in der nächsten Folge. Sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Bitte denkt dran, ihr seht ja jetzt, wir haben das Ganze auch als Videoformat. Wenn euch das gefällt, schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei. Vor allem schickt es auch anderen Trainern, Eltern, Jugendleiter, wen auch immer, Leute, die das interessieren, damit noch mehr Leute da in den Genuss des Ganzen kommen. Würde uns freuen, kommentieren, abonnieren und gerne auch bewerten bei Spotify, hilft auch immer weiter. Und dann hätte ich gesagt, Sakko, sehen wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.